Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute habe ich mal gar nichts zu sagen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei ein wenig Spaß zu haben. Ja, aber heute, wie ja auch schon letztes Jahr zu Jahresende, habe ich mal überhaupt nichts zu melden hier, denn es ist heute ein Special hier dran. Ein paar Leute aus dem Déjà-vu Club haben sich da nämlich wieder zusammengefunden, um in dieser Bonusfolge einen feindlichen Takeover dieses Podcasts zu starten. Wenn du letztes Jahr das schon gehört hast, dann kennst du Mirko und Paul ja schon. Die haben das ja schon mal gemacht. Und dieses Jahr haben sie sich mit Bina nochmal Verstärkung geholt und mir da ein wirklich spannendes Gespräch zugeschickt, das ich heute mit dir teilen will. Es geht in diesem Gespräch um Rumänien, um das westliche Bild von Rumänien, sowohl romantisierend wie negativ. Und vor allem geht es auch um Filme über und aus Rumänien, ganz besonders aus der Zeit der Ceausescu-Diktatur. Bevor ich jetzt gleich an die drei übergebe, haben Sie sich noch eine kleine Korrektur meinerseits gewünscht, nämlich gab es da ein wenig Unsicherheit in der Folge, wie denn genau jetzt der rumänische Protztitel von Nicolae Ceausescu war. Sie einigten sich dann darauf, dass er Conductor hieß, aber der Titel wäre korrekterweise Conducator gewesen. Das ist hiermit erledigt, nicht dass es wichtig wäre, war ja alles leere Einbildung von diesem Diktator, aber mein Gott, damit bin ich jetzt auch draußen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Bonusfolge und bei diesem spannenden Gespräch.
Hallo zu dritt. Heute das Triumvirat der feindlichen Übernahme ist wieder da beim Déjà-vu-Podcast. Und die drei sind der Paul und die Sabrina und der Mirko von Sprechaktiv. Und wir haben mal wieder so gedacht, wir klauen dem guten Ralf mal wieder ein bisschen Sendezeit und begeben uns mal wieder in die Filmlandschaft und nach Rumänien und einmal wieder zurück. So ungefähr könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Grüezi miteinander und guten Tag. Und was würde man bei dir sagen, Paul?
Bei uns würde man sagen, auf Rumänisch Bună ziua, Salut oder auch Saramuna. Ah. Servus würde man tatsächlich Servus. Auch sagen, Servus, ja. Aber Servus. Nur im westlichen Teil der Karpaten, wo
das klingt wo irgendwie alles Habsburg sehr italienisch.
Ja, das ist auch romanische Sprache, das genau. Hat viel mit, sehr viele Ähnlichkeiten mit Italienisch, richtig.
Genau, das glaubt man immer gar nicht, ne, weil man ja, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt schon für heute, dass man ja Rumänien, es gibt tatsächlich Menschen, die Rumänien ja irgendwo verorten, sprachlich, beim Slawischen, was kompletter Unsinn ist.
Von der Region her ja irgendwie auch sinnvoll. Ich meine, es ist das größte Land auf dem Balkan und die meisten Balkanstaaten sprechen nun mal slawische Sprachen.
Das ist richtig, ja. Das ist Rumänien echt eine große Ausnahme. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich auch slawische Wörter im rumänischen Wortschatz. Nicht gerade wenig, wir haben viele, aber überwiegend sind es eben lateinische.
Bevor wir da richtig einsteigen, Paul, weil ich fände es auch nochmal spannend, wenn du nochmal beschreibst, wo genau Rumänien eigentlich liegt, nochmal ein paar einleitende Worte. Also wir sprechen heute sowas, also wir haben eine Arbeitstitelüberschrift, die heißt Rumänien in der und ohne eigene Kinogeschichte, Fragezeichen. Also Film spielt auf jeden Fall heute eine Rolle. Und wir sind das Triumvirat, deshalb nochmal das Wort Triumvirat, das nicht mit in Marburg war. Also wir drei waren leider nicht beim Clubtreffen dabei. Deshalb treffen wir uns hier jetzt virtuell. Genau.
Genau.
Rumänien, Paul. Was ist das eigentlich?
Ja, Rumänien ist ein Land in Osteuropa, grenzt an Ungarn und im Norden ist die Ukraine, im Süden ist Bulgarien und südwestlich hätten wir von uns aus gesehen Serbien.
Du hast noch Moldawien vergessen, weil immerhin Moldawien, gibt es das klar, kleine Moldawien. Land immer noch.
Moldawien habe ich vergessen. Moldawien ist nordöstlich, also grenzt halt auch an der Ukraine Moldawien. Auch ein rumänischsprachiges Land, spricht Rumänisch, aber auch Russisch. Also es sind beide Sprachen irgendwie vertreten, Rumänisch und auch Russisch. Das ist Rumänien, also jetzt ganz grob gesagt.
Mhm. Sah Rumänien auf der Landkarte schon immer so aus, wie es jetzt aussieht? Also es kann sich ja jeder wahrscheinlich jetzt mal eben so eine Karte irgendwie aufrufen. Das ist ja auch ein relativ großes Land, ne? Eine große Landfläche.
Es ist tatsächlich ein relativ großes Land. Es war 1918 sehr groß, am größten bis zu den 30er Jahren. In den Anfängen war bestand Rumänien eigentlich nur aus Bessarabien, das ist, was heute Moldawien ist, oder ein Teil Moldawiens. Beziehungsweise okay. Moldawien war damals Rumänien auch. Dann die Walachei im Süden. Im Prinzip alles, was östlich der Karpaten, das war früher Rumänien. Also so fing Rumänien an. Als Königreich 1871, ne, 1877, während des russisch-osmanischen Krieges. Unabhängigkeitskrieg Rumäniens wird das auch zumindest in Rumänien so genannt. Genau, und damals war das einfach nur ein kleines Fleckchen, sag ich jetzt mal. Östlich okay. der Karpaten, so ein, ja, wenn man die Karpaten mal gesehen hat, machen die ja so einen Bogen und auf der linken Seite des Bogens war Rumänien, genau.
Wie kommt diese Kuriosität zustande, dass eine romanische Sprache sich dort ansiedelt? Erstmal die romanische Sprache.
Rumänien war tatsächlich römische Kolonie. Ah, ja. Also die Römer sind bis nach Rumänien auch gekommen. Gut, zu der Zeit haben damals noch Daken auch dort gelebt, aber von denen weiß man nicht viel eigentlich, weil die römischen Schriftsteller haben nicht viel über sie geschrieben einfach. Also jetzt nicht so wie über Germanen oder ägyptische Völker, wo man viel weiß, weil man einfach nicht viel niedergeschrieben hat. Und die haben sich auch dort niedergelassen, die Römer. Also was Festungen gebaut, gibt ein paar Grabungsstätte in Rumänien, wo man noch ein paar Tonscherben auch sieht, römische Tonscherben. Mhm. Und durch die Antike, in der Antike waren die Römer einfach dort präsent. Also es gab auch durchaus Kriege schon zwischen Römer und Daken, gab es auch. Und so hat sich das halt dann entwickelt, dass Rumänien eine romanische Sprache wurde durch diese römische Kolonie. Genau.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sabrina, hast du doch was zu ergänzen?
Ja, also dann eher quasi zur neueren Zeit hin. Ab 1945 hatte Rumänien in etwa die jetzige Größe. Vorher war es tatsächlich ein Königreich, wo der König dann halt auch zur Zeit unseres Nationalsozialismus quasi fliehen musste. Es gab dann so eine Art kurzzeitige Exilregierung, die dann aber durch die Bildung des sowjetischen Pakts quasi, ja, mehr oder weniger dann sich zwangsauflösen musste. Allerdings scheint es da auch so eine Schwebezeit mehr oder weniger gegeben zu haben, so in der Zeit von 43 bis 46, wo dann halt ja auch die Russen quasi oder zumindest deren Armee in Rumänien waren und da dann quasi ja schon mal so ein bisschen quasi entnazifiziert haben, was momentan ja ein echt tolles Wort ist anscheinend.
Wunderbar, ja.
Ja, das kann man momentan echt so nicht mehr sagen. Aber gut, zum damaligen Zeitpunkt traf es das ja noch ganz gut auf den Kopf.
Es war auf jeden Fall der Versuch, ne?
Ja.
Paul, du bist ja Teil der Siebenbürger Sachsen, also nicht Teil, sondern du bist als Siebenbürger Sachse geboren. Also als ist das richtig, deutsche Minderheit?
Ja, richtig. Also wir sind die größte deutsche Minderheit in Rumänien tatsächlich. Also es gibt natürlich noch andere Rumänien-Deutsche. Es gibt ja auch Banater Schwaben, dann die Dobrotscha-Deutschen, die wohnen, wie der Name schon sagt, in der Dobrotscha. Das ist das Gebiet zwischen der Donau und dem Schwarzmeer. Also ganz im Osten. Und die Zipzer, die sind ganz im Norden Rumäniens angesiedelt gewesen. Und wir sind die größte, genau, richtig. Und ich komme aus Kronstadt.
Das erklärt auch den seltsamen Namen des Präsidenten zurzeit, weil der heißt ja tatsächlich Klaus Johannes.
Genau.
Und was halt für Rumänien doch sehr seltsam ist.
Ja, es ist tatsächlich, wir haben uns tatsächlich gefreut. Ich kann mich noch erinnern, als die Wahlen in Rumänien waren und er dann Präsident geworden ist tatsächlich, ganz knapp. Und das war für uns ein Glücksmoment einfach, weil wir wussten, oder zumindest war unser Eindruck halt, ja, jetzt wird halt auch was gemacht. Davor war er Bürgermeister von Hermannstadt, also und hat Hermannstadt zum Weltkulturerbe gemacht und hat sich dadurch in Rumänien sehr beliebt gemacht.
Eines unserer Schwerpunkte heute wird ja tatsächlich sein, also die, ich nenne das mal so ein bisschen zusammengebunden, die kulturelle Abbildung von Rumänien über sich selbst. Was gab's da eigentlich? Und vor allen Dingen über das Bild der Zentral- oder ich sag mal, ja, Rumänien ist eigentlich ja Zentraleuropa, ne, wenn man ehrlich ist, der Westeuropäer. Das ist ja, wir sind darüber gestolpert, dass das ist doch ein sehr spannendes, spannend bitte in Anführungszeichen, Bild gibt von so Westeuropäern über den Balkan, ja sowieso, ne? Jeder, der Ballaballa Balkan hört, der kriegt jedes Mal wieder das Klischeebild um die Ohren gehauen, im besten Sinne des Wortes. Und ich gestehe, dass so ich tatsächlich mit so Karpaten, also dem Gebirge dort, tatsächlich seitdem ich irgendwie sprechen kann, Dracula verbinde. Was natürlich sehr, sehr seltsam ist, weil Dracula natürlich irgendwie ein Geschöpf ist, was ja auch erst im 19. Jahrhundert entstanden ist oder so, ne?
Ja, witzigerweise verbinde ich in dem Moment, wo ich Karpatenhund höre, definitiv nicht Dracula damit, sondern die drei Fragezeichen und den Karpatenhund.
Ich wollte es gerade sagen. Ja.
Dritte Folge, ja.
Sehr schön. Ja. Boah. Okay, ich gehe dann, ne? Ihr seid so gut, ey. Ja, Hammer. Ja, also ja, stimmt. Die heißt tatsächlich drei Fragezeichen und der
Karpatenhund, ne?
Ja, genau. Einfach Karpatenhund, ja. Wie ist das denn für dich eigentlich, Paul? So, kriegst du heute immer noch so typische Klischeebilder? Ich jetzt zitiere mal Volker Pispos, der hatte ja immer ein bisschen suffisant gesagt, der hier als der aus dem Ruhrpott nach Rumänien gegangen ist, hieß es doch immer, also das ist jetzt Zitat von Volker Pispos, aber paraphrasiert, es gab doch die Abmachung, die Deutschen bauen die Handys und die Rumänen klauen die Handys. Ja?
Ja, das ist ein gängiges Klischee tatsächlich, ja. Das, ich werde halt zum Glück eigentlich nicht ernsthaft damit konfrontiert, eher als Witz gemeint und dann merke ich halt auch, dass es ein Witz ist. Häufig nehme ich mich selber auf die Schippe damit. Aber bisher hatte ich halt das Glück, dass man mich jetzt nicht direkt jetzt angegangen hätte, dass ich jetzt sonst was wäre. Aufgrund meiner Herkunft, ja.
Genau. Wie ist denn, Sabrina, wie ist es denn bei dir? So, was ist denn dein, das ist denn dein Bild abseits von Dracula und den Karpatenhund? So, was waren so deine ersten, ich sag mal, deine ersten Rumänien-Bilder, die dir begegnet sind, an die du dich erinnerst?
Ja, sie sind tatsächlich witzigerweise mehr oder weniger alle aus den drei Fragezeichen, weil es halt doch so ein paar Folgen gibt, in denen halt Rumänien dann doch mal Thema ist. Unter anderem zum Beispiel Flammende Spur, wo halt auch tatsächlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte halt erzählt wird, so was den König damals anbelangte und dass der dann ja fliehen musste und so. Das wird dann mal kurzzeitig angesprochen. Und von daher war für mich, Rumänien war halt zum einen relativ weit weg immer. Gut, ich war mal irgendwann in Jugoslawien tatsächlich gewesen und damit tatsächlich auch mal relativ nah dran. Zu der Zeit war es halt noch Jugoslawien. Aber ansonsten hatte man halt wenig Berührungspunkte damit. So diese romantische Seite habe ich eigentlich gar nicht so richtig von Rumänien mitbekommen.
Paul, kannst du da was zu ergänzen? Wie ist das so für dich? Du hast ja da, du siehst ja mal beide Seiten, ne? Behaupte ich jetzt mal so.
Ja, tatsächlich. Also gut, das romantische Rumänien, wie soll ich sagen, ja, bezieht sich, also das romantische Rumänien bezieht sich zum größten Teil, würde ich sagen, auf diese Dracula-Geschichten und was dahinter steckt. Und ich habe da einfach nicht, also ich kenne beide Seiten schon. Also ich schaue mir das immer sehr besorgt an, muss ich sagen. Also diese ganze Entwicklung. Weil das einfach die Geschichte des Landes untergräbt, also die richtige Geschichte. Man muss dazu sagen, das hat sich ja alles entwickelt im Prinzip von dem Roman, ne? Bram Stoker, Dracula.
Und ja, das kommen wir gleich ja noch zum Beispiel.
Genau, richtig.
Ja?
Kommen wir später nochmal dazu. Für mich ist einfach, wenn ich dort bin, für mich ist es halt eher so, ja, du bist halt dort, du siehst halt die Karpaten, die altbekannten Berge, die man eben kennt, wenn man da in der Gegend wohnt und auf denen man öfters war. Und das ist dann halt eher was Heimatliches für einen. Also genau.
Lass uns mal ins Kino gehen.
Ja, lass uns. Warum nicht?
Das früheste Filmdokument, was ich persönlich kenne und das ziemlich gut kenne, ist der Nosferatu. Die Nosferatu-Verfilmung von Friedrich Wilhelm Murnau von 1922. Und da geht's ja dann schon los mit so ganz vielen Stereotypen und Klischees. Und wir werden heute in der Sendung so manches Stereotyp ansprechen, um es eben dann halt auch aufzudecken. Also meiner Kenntnis ist der Originalroman ist ja Dracula von Bram Stoker, Ende des 19. Jahrhunderts. Ich glaube 1897 ist das Ding herausgekommen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall ist der Roman aus dem 19. Jahrhundert. Das Spannende bei, wenn ich jetzt diesen Schwenk mache zum Murnau. Also Murnau hat schon in seinem allerersten Film, der heißt Der Knabe in Blau, der ist von 1918, meine ich, oder 17, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der ist auf jeden Fall verschollen, also den gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch so einzelne Aufzeichnungen dazu und da hat er sich schon sehr diesen westeuropäischen Klischees der Romani angenommen sozusagen. Die Story ist auch ziemlich heftig. Da geht's um irgend so einen Smaragd. Also da steigt irgendwie so ganz einfach zusammengefasst, da wohnt eine Familie in irgendeinem Schloss und da ist so ein Bild von einem verstorbenen Verwandten und der kommt irgendwann nachts aus diesem Bild raus und zeigt den Schlossherren, wo dieser Smaragd sich verbirgt. Und natürlich kommen dann irgendwann, also die Volksgruppe der Romani, dort noch mit Z benannt, und fängt dann an und klaut das Ding. Ja, also auf jeden Fall hat sich Murnau tatsächlich dann, war schon sehr, sehr früh an diesem Thema und an diesem romantischen Bild interessiert von dem Völkern dort in den Karpaten oder das, was heute Rumänien ist und so weiter. Und das Spannende ist dann ja, wenn man sich das Team anguckt, was Nosferatu gedreht hat, also es waren sehr viele Theosophen dabei, der Produzent und auch der Ausstatter und Bühnendekorator da. Albin Grau war ja, da muss ich mal eben hier, der war in so einer pansophischen Loge und hatte auch Kontakte zu dem OTO, das ist dieser orientalische Templerorden. Und seine Filmgesellschaft hieß dann auch noch Prana, ne? Das kommt ja irgendwie aus dem indischen Sanskrit und bedeutet irgendwie Lebenskraft übersetzt. Also es war alles, dieses ganze Team war schon sehr durchsetzt von so, ich sag mal, so ein bisschen esoterischen Anwandlungen. Und das Drehbuch wurde dann adaptiert von Henrik Galeen, der wiederum war Rosenkreuzer. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend, was da alles so zusammenkommt. Und dieses klischeehafte Bild von Menschen oder von dieser Figur Dracula, also aka Nosferatu, was glaube ich, ne, wir hatten gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Paul, was so wie der Untote heißt oder so, ne? Das soll so rumänisch stehen für der Untote oder so. Ist von Bram Stoker ja schon sehr aufgeladen mit diesem Angst vor der Moderne, da dieses Narrativ, was ja in sehr vielen Geschichten vorkommt, das Fremde bricht ein in die geordnete, in diesem Fall die geordnete europäische, also westeuropäische Welt. Ne, der kommt ja dann mit dem Schiff und so weiter und so fort. Und der ist ja auch da in der Rolle des Max Schreck, also der Name ist da echt Programm. Also das ist wirklich schon sehr, sehr spannend. Also dass eben dieses diese Angst vor dem Fremden, das Fremde verbinden mit in diesem Fall dem Balkan und diesen Völkern, die dort leben in den Karpaten, dass das jetzt plötzlich nach Europa kommt. Ne? Die Grundgeschichte ist ja, dass da jemand ein Haus kaufen will oder ein Grundstück oder so etwas. Nee, der Dracula, also Nosferatu, will ein Grundstück kaufen, in diesem Fall in Deutschland irgendwo, also so in dem Nosferatu-Film. Ein Handelsreisender, also so ein Naiver, ne? Der geht dann dahin und gerät dann da quasi in Lebensgefahr, während sich dann Nosferatu dann mit Ratten und der unheiligen Erde, in der dann diese Ratten da sind, da und in den Särgen dann mit dem Schiff auf dem Weg macht nach Europa. Genau, also schon, das ist halt ein sehr spannendes Motiv, ne? Also wo sich sehr, sehr viel schon wiederfindet. Insgesamt fasste das für mich so ganz gut schon zusammen, wie dieses westeuropäische total klischeehafte Bild sich dann auch noch dort drin wiederfindet, so, ne? Also nicht nur in der Story, also dieses, ne, die Angst vor dem Fremden, was da reinkommt, also was in das Land kommt sozusagen, ne?
Ich glaube, das Problem an der Sache ist tatsächlich einfach, man muss natürlich auch so ein bisschen die Zeit sehen und
absolut, klar.
Klar, Anfang der 20er Jahre, das ist halt dann schon so ein bisschen, ja, willkommen im Nationalismus, kannst du dann ja schon mal quasi mit anfangen. Es war gerade die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg quasi. Man war gerade so ein bisschen aufstrebend und dass dann natürlich die Angst besteht, dass dann da vielleicht irgendwer kommen könnte quasi und einem das gerade, was man gerade so ein bisschen wieder in geordnete Bahnen hat, wieder wegnimmt. Ja gut, okay, die Angst ist dann ja auch nicht völlig irgendwo aus der Luft gegriffen. Von daher kann man zumindest historisch gesehen nachvollziehen, woher das Ganze kommt.
Klar, wenn man in einer Angstkultur groß wird, ne, dann kann man da sicherlich eine Verbindung knüpfen, so, ne. Das Spannende ist ja, dass sich dieses Bild noch sehr, sehr lange gehalten hat und ja sogar eigentlich bis zur Wende immer wieder nochmal so wieder auftaucht, ne? Also jedenfalls so, wenn man, also ich kenne aus meiner Kindheit tatsächlich diese Geschichten, dass die Romani, die wurden damals noch mit Z benannt, dass die tatsächlich, wenn man freundlich war, hießen sie fahrendes Volk. Dass das tatsächlich immer noch aufgeladen war mit irgendwie, da muss man sich irgendwie ein bisschen vorsichtig und muss man sich von fern halten, das sind alles Clans und so weiter und so fort. Wie war es bei dir, Sabrina?
Naja, ich denke, die eine Sache ist zumindestens, dass man ja auch von der Seite im Prinzip nicht viel mitbekommen hat. Ich meine, gut, ich war drei, als die Mauer gefallen ist. Aber trotzdem ist es irgendwie ja natürlich so, du bist da ja nicht hingekommen. Du konntest diese Leute ja nicht kennenlernen. Und alles, was man nicht kennt, ist erstmal seltsam. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich eher so ein als Kind so eine romantische Vorstellung von Leuten hatte, die halt so unter fahrendem Volk liefen. Das war irgendwie so, in Kindergeschichten war das irgendwie nie böse gemeint. Das waren nie irgendwie großartig die Bösen. Die waren zwar ein bisschen, ich sag jetzt mal, anders und seltsam und aber eigentlich eher immer die Landleute gesehen haben. Das Einzige, was natürlich oft so mitgeschwungen hat, so ein bisschen, ist so die Tatsache, dass die halt oft relativ ärmlich dargestellt wurden. Gut, okay. Ich sag jetzt mal so, ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen, schon gar nicht zu der Zeit.
Ist halt leider tatsächlich auch im Größten bei den meisten der Romani so. Man muss dazu sagen, dass sie eigentlich nichts dafür können oder eigentlich nicht viel. Man muss halt dazu wissen, ursprünglich waren sie ein Nomadenvolk. Also das sieht man auch in deren, wenn man die
die Wortherkunft, ne? Da kann man es auch schon sehen, ne?
Die Wortherkunft und auch die Flagge. Die haben ja, Sinti und Roma haben eine gemeinsame Fahne und die hat ein Rad in der Mitte. Oben ist blau, unten ist grün. Das Blaue steht für die Roma und das Grüne steht für die Sinti. Und in der Mitte dann das Rad. Und das soll einfach nur zeigen, dass man eben ein fahrendes Volk ist, dass man einfach nomadisch lebt, was ja nicht verkehrt ist. Es darf sie sind, so sind sie halt entstanden und so sind sie auch nach Europa gekommen. Ich meine, ursprünglich kommen sie aus Indien und sind halt über Nahost, Griechenland, Byzanz, Ägypten dann nach Europa gekommen. Und man muss auch dazu sagen, und das ist das Problem, das sich heute eben stellt und warum heute so viele ärmlich leben müssen, ist, dass man ihnen halt auch nichts gibt oder halt auch nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt da rauszukommen. Also bei uns in Rumänien ist es zum Beispiel so, dass sehr viele in Slums leben müssen, wenn man so will. Das einfach nur, die haben einfach nur Blechhütten und total miserable Straßen im Winter und wenn es regnet, sind die schlammig ohne Ende. Und richtig zur Schule gehen können sie in Rumänien auch nicht. Sprich, es ist diesbezüglich ein ewiger Teufelskreis. Aber nicht nur Rumänien, betrifft leider sehr viele in Balkan.
Ich finde ja nochmal spannend, wenn man auf das Wort, auf das englische Wort für das Z-Wort schaut, nämlich Gypsy. Die führen das ja zurück auf Egyptian, ne?
Ja,
also
genau.
Weil ja so die erste Begegnung wohl gewesen sein soll, 1505 bis 1515, und man tatsächlich so geglaubt hat, dass jetzt im englischen Sprachraum, dass die dass die Romani aus ehemals Ägypten, also das, was früher mal Ägypten war, gekommen sind, ne? Also das ist schon sehr, sehr spannend. Wobei das dieses andere Wort, das Z-Wort, ja aus was im deutschen Sprachraum ja benutzt wird, aus dem byzantischen Griechisch, ja, was du schon sagtest, Paul.
Genau, richtig. Also wenn man auf das byzantisch-griechische geht, woher das Wort auch kommt, heißt es eigentlich nichts anderes als Wanderer. Harmloses Wort, einfach mehr ist es nicht. Und so wie es sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, auch Mittelalter, hat sich das einfach negativisiert, muss man dazu sagen. Leider ist das halt auch negativ angewendet worden auf dieses Volk.
Ich fand dazu ein Teil der, also ich lese nur einen Teil vor, von der Definition, die ich tatsächlich auf der Wikipedia-Seite gefunden habe, ziemlich gut und ziemlich gut einordnend. Das Z-Wort ist eine im deutschen Sprachraum mutmaßlich auf das byzantisch-griechisch zurückgehende Fremdbezeichnung für Bevölkerungsgruppen, denen in Stereotypen ausgeprägte, jeweils auffällige, von der Mehrheitsbevölkerung abweichende Eigenschaften zugeordnet werden. Eigenbezeichnungen wie Roma oder Sinti haben andere Bedeutungen und andere Konnotationen als die Fremdbezeichnungen. Sie lassen sich daher nicht mit ihr gleichsetzen, sondern lösen sie mit eigenständigen Inhalten ab. Und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Also immer dieses mit den Fremd, ne? Diese Fremdbeschreibung, die ja auch immer so Diskriminierung mit beinhalten.
Es ist ein richtig wirkliches Problem. Also egal wohin man geht, es ist halt leider ein Volk, das von jeder Seite auf die Schnauze bekommt, wenn man so will.
Oha.
Das ist die werden immer schief angeschaut. Völlig zu Unrecht. Mhm. Weil sich niemand mit ihnen beschäftigen will, mit dem, was sie sind, was für eine Musik sie machen, was für Kultur sie haben. Und das ist halt sehr schade, weil es ist ein Volk mit einer Kultur, mit einer schönen Kultur, die es halt auch wert ist, dass man sie mal kennt, anschaut und die für das, was sie jetzt sind oder das, was man ihnen hinterher sagt, einfach nichts können.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Habt ihr beide irgendwie Material gefunden aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der kommunistischen Ära, die diese Volksgruppe oder auch andere Minderheiten, also auch Siebenbürgen und so, in der Filmkultur darstellt? Kennt ihr da beide irgendwas?
Also mir ist tatsächlich ein Film bekannt, den ich gesehen habe mit meinem Vater zusammen. Der lief auch früher in den 70ern in den rumänischen Kinos. Der Film heißt Shatra, auf Rumänisch heißt er Shatra. Das ist auf Englisch heißt er The Gypsy Camp Goes to the Heaven. Und es gibt auch den deutschen Titel dafür. Das Zigeunercamp fährt in den Himmel. Oder wären wir wieder bei dem Z-Wort, genau. Mhm. Auf Rumänisch ganz simpel.
Der ist von 1975, ne?
Genau,
ein sowjetischer Film, ne?
Genau, ein sowjetischer Film mit einem rumänischen Regisseur, beziehungsweise moldawisch. Und der Film spielt, also er wurde in Bessarabien gedreht, tatsächlich. Moldawien, Bessarabien und spielt in Siebenbürgen. Und da geht's, in dem Film geht es um eine Shatra. Shatra ist rumänisch für eben so ein Roma-Konvoi. Ne? Also die Planwegen, die Kutschen, die sie hatten, die von fern gezogen werden, weil das war ja damals noch, damals hatten sie eben noch dieses Nomadische oder konnten noch durchs Land ziehen. Damals war ja noch nicht so viel privatisiert. Mhm. Und in dem Film geht es darum, um so eine Shatra und um einem Roma, der zunächst ein bisschen freier lebt und sich in ein Mädchen verliebt hat, das in diesem Shatra dabei ist. Und in dem Film wird generell gezeigt, wie dieses Volk von anderen, wie soll ich sagen, angesehen ist. Also klar gibt es auch Szenen, wo tatsächlich geklaut wird, aber man muss sich halt, man muss sich eben diesbezüglich auch wissen, dass man eben auch nichts anderes zum Essen hatte. Man konnte sich ja nicht viel leisten. Und man sieht auch, wie sie bestraft wurden. Also es war schon leider auch gängig, dass sobald sie was geklaut haben, ein Huhn oder ein Pferd oder auch Rind, dass da tatsächlich eben man versucht hat, sie auch zu erhängen. Also das waren schon teilweise Zustände wie in Amerika, im Wilden Westen, ne? Wenn das heißt, ein Pferdedieb.
Spielt der Film dann so zeitgenössisch? Also spielt er in den 1970ern oder spielt er irgendwann anderen Zeit?
Der spielt im 19. Jahrhundert. Also gibt's auch einen Ungarn, einen Bojar, wie wir sagen, also ein reicherer Ungar einfach. Der hat sich auch in dieses Mädchen verliebt. Ist halt nichts draus geworden, das hat sein Hass auf dieses Volk halt nochmal bestärkt, dadurch, dass er eben eifersüchtig war. Der Film hat leider auch kein Happy End. Also in dem Film sterben dann der Roma und auch das Mädchen. Dann hört der Film auch auf. Also das ist ein sehenswerter Film, muss ich sagen. Der Film ist original auf Russisch und auch auf Romanes, also in beiden Sprachen. Zumindest wenn gesungen wird, es wird auf Romanes gesungen. Und aber gesprochen auf Russisch.
Ja. Weißt du, ob der auch tatsächlich in Rumänien gelaufen ist?
Ja, den hat mein Vater das erste Mal im Kino in Neustadt gesehen.
Weißt du noch das Jahr oder weißt du noch das Jahr?
Das muss auch 75, 76 gewesen sein.
Alles klar.
Er kann sich sehr gut erinnern, dass der Film sehr viele Roma auch angelockt hat und dass die so emotional mitgefühlt haben in dem Film, wie sie mitgesungen haben und dann mitgemacht. Er hatte sich daran erinnert. Daher kannte er auch den Film. Daher kannte er den Film. Und der lief dort und er war beliebt auch bei den Leuten.
Also wir werden ja noch einen kleinen Ausflug machen in diese Zeit. Da gab es ja einen bestimmten Politiker, der damals der Kondukator war.
Ganz genau, der
Konduktor. Aber da kommen wir später noch hin. Genau. Kondukator,
Konduktor, nicht Kondukator, Konduktor.
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 Wieso schreibe ich, denke ich denn mal Kondukator? Die Kinolandschaft zur Zeit des Konduktor war ja nicht gerade von großer, innovativer Kinogeschichtserzählkultur in Rumänien. Das waren jetzt, glaube ich, ganz viele, geprägt. ich glaube, du wolltest da schon einbiegen. Bieg doch mal ein da.
Ich sag's mal so. Das, was die da teilweise im Kino gezeigt hat, kann man sich einfach nicht angucken.
Magst du es mal zeitlich eingrenzen? Von welcher Zeit sprichst du?
Also viel, was ich jetzt so gefunden habe, war so Ende der 50er bis Mitte der 60er, würde ich sagen. Danach kam dann irgendwie nicht mehr so ganz viel.
Ja.
Witzigerweise haben da gerade dann die damaligen Jugoslawen damit angefangen, mit diesem ganzen Propagandakram. Aber Ja, es ist einfach absolut unguckbar. Es ist eine einfach nur zur Schaustellung quasi dessen, was angeblich so toll sein soll. Und naja.
So toll an Rumänien, meinst du, oder?
Ja, an Rumänien, aber auch an dem, wie die Sowjetunion funktionierte. Und ja, es ist einfach komplett daneben. Das ist einfach nicht zu ertragen.
Es ist tatsächlich, ich habe auch ein paar dieser Filme gesehen. Das geht in jeder Richtung, wie die Bina auch schon gesagt hat. Wie zum einen wird das die Sowjetunion auch sehr verherrlicht. Und wenn man in die späteren Propagandafilme geht, auch in die 70er, wo es dann unter dem großen Konduktor, den zweiten großen Konduktor, lief, gibt es sehr viele Propagandafilme, die sehr nationalistisch werden. Das war auch ein grundlegender Unterschied zwischen.
Genau, Ceausescu, so ich muss das noch wieder neu lernen. Ceausescu, der war ja nur auch einer, der sich auch distanziert hat von der Sowjetunion.
Richtig,
ne?
Genau. Ne? Wobei man sagen muss, es war wahrscheinlich eher eine Machtdemonstration als was Moralisches dahinter. Ja. Tatsächlich war Ceausescu, also sein Vorgänger, der erste Konduktor, der pro-sowjetische, das war Gheorghe Gheorghiudesch. Das war der erste, der nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Macht übernommen hat. Der Parteivorsitzende der PCR, also der rumänisch-kommunistischen Partei. Und nach Ceausescu wurde es dann maoistischer. Der war ein großer Fan von Mao, von diesem Personenkult und auch von Kim Jong-il. Und er war halt, wie gesagt, dann eher der Nationalist, komplett. Und das sieht man halt in den Propagandafilmen, die unter ihm liefen, sehr gut in den 70er Jahren. Und zwar gibt es zum Beispiel den Film Pentru Patrie, das heißt übersetzt für das Vaterland. Und das spielt...
Das Titel schon super attraktiv.
Das Titel ist schon, ja.
Gott.
Und da geht es in dem Film einfach um, dieser Film spielt 1877 im rumänischen Unabhängigkeitskrieg. Und zwar, wie könnte es auch anders sein, stellen die sich als die großen Helden dar, die alleine, ohne irgendeine Hilfe, das Osmanische Reich besiegt haben und unabhängig geworden sind. Historischer Kontext ist aber tatsächlich, oder wie es wirklich lief, ist einfach, das war wie gesagt der russisch-osmanische Krieg. Und die Russen waren es, die über die Donau auch hingegangen sind. Die waren größtenteils russische Divisionen, russische Armeen, die über die Donau da nach Bulgarien runter sind und da das Osmanische Reich zurückgeschlagen haben und nicht die Rumänen. Aber das ist halt, eine Propagandasache, genau.
Es geht nicht ohne Geschichtsrevisionismus, ne?
Genau, richtig. Und das ist auch nicht der einzige Film. Also da ist man halt ganz heroisch, ne? Also das ist, was man da alles gemacht hat. Und
um das mal eben vielleicht mal eben kurz für unsere HörerInnen einzusortieren. 1971 ist was sehr Relevantes passiert, was dann tatsächlich auch große Auswirkungen hatte auf die Medienlandschaft von Rumänien. Ceausescu reist nach Nordkorea.
Richtig, ja. Das war.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Da hat sich da den Personenkult abgeguckt. Ich glaube, da kann Bina auch noch was zu sagen, ne? Meine ich, ne? Oder?
Personenkult ist noch nett ausgedrückt. Das, was Nordkorea da. Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so. Das, was Nordkorea da sich aufgebaut hat, zuerst unter Kim Jong-il und dann halt, oder eigentlich ja schon dem Vater davor quasi und dann jetzt auch Kim Jong-un, das ist ja einfach völlig irrsinnig. Das ist ja quasi schon gottgleich und wenn man da irgendwas gegen sagt, ist man halt weg vom Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes. Da scheint er sich tatsächlich so ein paar Ideen abgeholt zu haben, weil das, was danach dann kommt, ist dann ja nur noch, wie soll also man das denn jetzt am besten ausdrücken?
Es war für das Land der pure Horror, komplett, für die Bevölkerung, denn diese Familie hatte nur noch Vorzüge bekommen. Es hatte mit einem Kommunismus überhaupt nichts mehr zu tun. Es war eher, man hat das voll klein gehalten. Ja, man lebt ja in einem Kommunismus, das heißt, niemand kriegt viel. Und man selber hatte aber ein Bad aus Gold, das man halt auf Kosten des Volkes gebaut hat.
Das beste Beispiel ist ja dieser völlig durchgeknallte Palast.
sein kleines Sommerresidentchen in Bukarest.
Ist ja, ja, gut. Und vor allen Dingen ja eigentlich auch nur auf Wunsch seiner Frau und dann auch noch diese völlig irrsinnigen Stufen, damit sie denn da schöner hochschreiten kann. Also ernsthaft.
Frau Ceausescu ist ja sowieso noch eine ganz spezielle Rolle. Ne? Elena, wie viele Diplome hatte die?
Elena Ceausescu, die hatte 73 Doktortitel. Tatsächlich. Ja. Geschenkt. Alle geschenkt. Nicht verdient, geschenkt.
Diese gesamte Lebensgeschichte des Nicolai ist ja auch komplett manufactured, ne? Komplett. Also gerade dann auch im Kino, ne? Ja. Das hatte dann schon Ähnlichkeit mit dem, was man so gesehen hat oder was so erzählt wird über den Herkunftsmythos von Kim Jong-il, ne? Mit diesen, dass die da in Nordkorea da irgendwo auf irgendeinem heiligen Berg da geboren wurden und keine Ahnung, zwei Krähen oder was haben die Nachricht überbracht oder was ist da alles so für Geschichte? Ich glaube, ich kriege das jetzt alles ein bisschen durcheinander. Kino in Rumänien. Du hast ja schon, oder wir haben ja schon ein bisschen so darüber gesprochen, was da eigentlich dann so lief und wie dieses klischeehafte Bild dann eigentlich auch selber abgebildet wurde. So hat es ja, Paul hatte ja dieses tolle Beispiel mit diesem sowjetischen Film. Mhm. Ich habe ein paar Zahlen gefunden, die sehr, sehr deprimierend sind. Ich habe aber dazu auch was anderes Spannendes gefunden. Und zwar, es ist tatsächlich so, mit der Machtübernahme von, ich muss mich richtig konzentrieren, Ceausescu.
Richtig. Das ist sehr gut.
Ja, aber ich will es ja lernen. Ist es tatsächlich so, dass das vorher gab es zwei Fernsehprogramme und so ein normales, ich sag mal so ein normales Tagesprogramm, natürlich auch durchsetzt mit Propaganda und mit Erfolgsmeldungen und so weiter und so fort, aber dann eben mit der Machtübernahme wurde es dann reduziert auf ein Programm mit nur 2 Stunden Ausstrahlungszeit pro Tag. Mich interessiert sehr, ich habe leider nichts darüber gefunden, was da wohl gezeigt wurde. Ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Ich eine einfache Variante. Guck dir einfach mal heute russisches Fernsehen an, mach das 2 Stunden an, dann weißt du ungefähr wahrscheinlich, was lief.
Ja, nur es war wahrscheinlich nicht so professionell. Also ja, geh ich mal von aus. Also spannend war auf jeden Fall, dass natürlich, wenn nur die ganze Zeit diese Heldennarrative über den eigenen, ich wollte schon gerade wieder das falsche Wort sagen, Konduktor, über den Konduktor laufen, dass dann natürlich das rumänische Kino, sowohl die Kinoindustrie als auch die gesamte Kinokultur einen ganz großen Niedergang erfahren hat. 1989 gab es noch rund 50 Kinosäle in ganz Rumänien. Das ist nicht viel, würde ich mal sagen.
Das ist
noch mal weiter runtergegangen bis 2007. Da gab es noch exakt 36 und seitdem werden es tatsächlich, obwohl es ja Netflix und so weiter gibt, ist es wieder im Aufwind, was aber auch damit zu tun hat, dass es wieder eine rumänische Kinokultur gibt. Was spannend war, als solche Filme rauskamen, hat man tatsächlich auf ein altes Prinzip zurückgegriffen, nämlich fahrende Kinos. Also es gibt so einen Hamburger, zu dem Zeit zumindest hat es einen Hamburger Kinovorführer gemacht. Der ist dann mit so einem mobilen Projektor durch die Lande gezogen und dann haben die so diese alten kommunistischen Kulturhäuser mit diesem Film bespielt und die waren meistens ausverkauft, ne? Also die waren dann sehr, sehr froh, dass da mal wieder irgendwie ein Kino auch in den kleineren Städten und auch teilweise auch in den mittelgroßen Städten, wo es dann auch gar keine Kinos mehr gab, gezeigt werden konnte. Das, was ich rausgefunden habe, ist und sehr, sehr spannend, da empfehle ich eine Dokumentation dazu, die heißt Chuck Norris und der Kommunismus, wie Hollywood Ceausescu stürzte. Das ist eine Dokumentation von, ich kann es wahrscheinlich wieder nicht richtig aussprechen,
Ilinka Karugarianu.
Der Film berichtet davon, was für eine, ich glaube, der falsche Begriff ist Subkultur. Ich glaube, den gibt's in Wahrheit gar nicht. Aber man sagt, glaube ich, so Untergrundkultur. Also es gab eine alternative Kultur zu der rumänischen Propaganda-Kinokultur, nämlich das, was über die VHS-Kassette hereinkam. Und es gab eine richtige illegale VHS-Kassetten-Raubkopie-Industrie in Rumänien, die auch von Parteibonzen getragen wurde. Das war nämlich auch so Kino-Nerd. Das erinnerte mich ein bisschen an den Herrn, von dem wir erst schon mal gesprochen haben, der aus Österreich kam, Deutschland 12 Jahre beherrscht hat und der hatte noch einen, so einen anderen Typen, der hat der konnte, hat sein Bein immer nachgezogen. Das waren ja beides auch so Kino-Nerds, ne? Also ich spreche von Goebbels natürlich. Und diese Kombination aus dem Rochus des Illegalen und man wollte doch endlich mal wieder irgendwie Filme gucken, hat dazu geführt, dass dann tatsächlich da eine so ein Videopirat, der Theodor Samphir, eine sehr interessante Figur, ich glaube, der lebt noch, hat ständig über Ungarn dann US-amerikanische VHS, also US-amerikanische Filme oder generell Filme aus dem Ausland, die ja alle verboten waren in der Zeit zu Ceausescu, sich da ins Land geholt. Hat dann schon an der Grenze schon die Leute gekannt, die hat er dann immer leicht bestochen. So, also der hatte dann hinten in seinem Kofferraum schon immer so das Geld bereitgelegt. Das Spannende war auf jeden Fall, dass es dann so illegale Meetings gab, so in der Nachbarschaft, wo sie hier, Paul zeigt heute Abend wieder einen Film oder so und dann wurde dann gemeinsam Terminator geguckt oder irgend sowas. Das Spannende ist, dass es tatsächlich dieser Theodor Samphir, der hatte so eine Art ja Studio, wenn ihr so wollt, unten im Keller. Und da gab es dann eine Dame, die auch für die Apparatschicks tätig war. Die war dann, hat dann heimlich abends auf seinen Auftrag hin, die ist Irina Nistor, mehrsprachige Dame, also eine Übersetzerin, die hat dann diese ganzen Filme synchronisiert. Und die gilt bis heute in Rumänien als der Star, weil ihre Stimme einfach dann mehr gehört wurde als die von Ceausescu zum Beispiel. Also die ist so richtiger, ich glaube, die lebt auch noch und die ist so eine richtige, so eine kleine Legende da. Und genau, und dieser Film, diese Dokumentation, die zeichnet das so ein bisschen nach, wie halt diese ja, ich sag mal, diese Kultur, diese Underground-Kultur ich sag mal so mit in der Verantwortung steht sozusagen, dass es dann zum Dezember 1989 gekommen ist. Das ist natürlich ein bisschen sehr vereinfacht, ne? Mhm. Aber es passt halt sehr gut zusammen. Zeit der Krise ist auch die, ne, Zeit des Eskapismus, ne? Man will irgendwie wenigstens sich irgendwie unterhalten sozusagen, wenn man den ganzen Tag schon immer diese ganzen Propaganda-Kram da sehen möchte.
Ja, wahrscheinlich hat das auch ähnlich dem funktioniert, wie, sagen wir jetzt mal, das Westfernsehen quasi für die DDR. Weil man halt dadurch ja dann auch gesehen hat, bei den anderen sieht das gar nicht so schlimm aus, wie uns immer erzählt wird. Und irgendwie scheint da bei dem Ganzen echt irgendwie was nicht zu stimmen. Und klar, wenn man das dann natürlich so spitz kriegt, dann kommt natürlich viel eher die Idee mal auf, ich glaube, wir sollten hier mal was ändern.
Ja, dann schauen wir mal und hören wir mal rein, was Ralf und 2023 für interessante Elemente aus der Geschichte erzählt. Vielleicht kommen wir dann ja nochmal zurück. Ja, genau, das vielleicht nochmal als so Einordnung. Wir sind natürlich alles Déjà-vu-Fans, ne, und sind alle keine Historiker. Aber wir freuen uns, wenn ihr euch trotzdem mit uns ein bisschen vergnügt habt hier in dieser ich sag mal, popkulturellen Runde mit historischer Einordnung. Ja, ich würde an dieser Stelle dann einfach mein Schlusswort zumindest sagen und danke sehr herzlich fürs Zuhören. Und wenn ihr auch so verrückte Ideen habt wie wir, kommt gerne in den Déjà-vu-Club. Auf ralfgrabuschnik.com findet ihr auf jeden Fall den Zugang dazu. Ralf zu unterstützen ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt auch sogar Bonus-Content. Das findet ihr alles auf seiner Website.
Ja, dann sage ich auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören und ihr habt ein bisschen was dabei gelernt, auch über Rumänien. Und vielleicht haben wir auch ein paar Sachen gefunden, die auch Ralf noch nicht so auf dem Schirm hatte.
Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, es hat den Horizont etwas erweitern können. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Und sag dann tschüss.
Alles klar. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosisgeschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.